Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Kompressor 64 Deluxe Podcast. Ich bin Busat Yam. In Anlehnung an den ehemaligen Jugendradiosender der DDR, DT64, erinnern wir. Wir fragen uns, wofür stand eigentlich DT64? Wie lief der Kampf um den Erhalt des Senders im wiedervereinigten Deutschland ab? Und was bleibt natürlich? Mit Tönen von Knut Elstermann oder auch zu Gast Heiko Hilker. Der leitet das Dresdner Institut für Medienbildung und Beratung. Geht es jetzt eine Stunde sozusagen um die Historie von DT64? Und los ging es mit Marion Brasch, Moderatorin, Schriftstellerin, Journalistin. Aktuell arbeitet sie beim RBB und gilt als Zeitzeugin der einstigen DT64-Crew, die wir als erstes mal mit einem spannenden Jingle versorgt haben.
DT64. Wo wird auf der Eastside heutzutage noch ein Jugendzentrum eröffnet? In Riesa. DT64 ist dabei. Am Freitag, 6. November, 15 bis 18 Uhr mit dem Zeitgeist. Live aus der Kaufhalle in Riesa, dem neuen Jugendzentrum. Weshalb es besser als woanders läuft in der Jugendclub-Szene Riesa? Und welches der absolute Kassenschlager in Riesas Kaufhalle ist? Freitag, 15 bis 18 Uhr.
Zeitgeist.
Und da begrüße ich als erstes Marion Brasch, arbeitet heute beim RBB als Moderatorin, ist Schriftstellerin und natürlich auch Zeitzeugin der einzigen DT64-Crew. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Wenn Sie diesen Trailer hören, welche Erinnerungen werden da in Ihnen wach?
Also erstmal musste ich sehr darüber grinsen, weil wir damals ja noch ganz unironisch Kaufhalle gesagt haben, was heute immer noch so ironisch genannt wird, also die ehemaligen Supermärkte. Ansonsten erinnert mich das tatsächlich sehr an diese Zeit, also die so aufregend war und wo wir uns als Radio auch wirklich immer wieder und jeden Tag aufs Neue erfunden haben, auf ganz abenteuerliche und anarchische Weise.
Wir springen jetzt direkt mal in die Silvesternacht 91. Da endete ja für Mecklenburg-Vorpommern die Ausstrahlung des Senders, da der NDR zuständig für das Programm nicht weiter bereit war, den einzigen DDR-Jugendsender laufen zu lassen. Sie haben damals die Silvestersendung bei DT64 moderiert und kurz vor Mitternacht hat sich dann ein Hörer verabschiedet und zwar mit folgenden Worten.
Hier ist der DT64 Silvester Service, kurz vor 0 Uhr noch 6 Minuten am Telefon. Haben wir uns gesagt, nehmen wir jetzt wirklich jemanden, der von dort anruft, wo ein kurzer Sende sein sollte. Fred aus Krivitz bei Schwerin, guten Abend, wie ist die Stimmung im Team? Hallo.
Hallo.
Fred, wie ist die Stimmung im Team?
Ich sehe euch ganz schlecht, ich höre euch schlecht, aber trotzdem, ich hoffe, der Rest von Mecklenburg-Vorpommern hört mich und der Rest aus Ostdeutschland. Wir hier oben schlafen noch nicht und ich glaube, leider werden die Leute in Mecklenburg erst wieder wach, wenn es zu spät ist. Und darum rufe ich auf, am 2., am Donnerstag, um 10 Uhr vom Rathaus in Schwerin und gleichzeitig einen kleinen Telefonterror gegen den Landtag. Das wollte ich nur mal gesagt haben und ich wünsche euch für 92 alles Gute, auch wenn wir euch nicht mehr hören, ja?
Ja. Wie haben Sie das aufgenommen? Was haben Sie damals gefühlt?
Ja, das war erschütternd. Also wir wussten natürlich, dass der NDR nicht weiter senden würde auf der UKW-Frequenz. Also sie waren die Ersten, die weg waren vom Fenster, also buchstäblich. Und das war für uns erschütternd. Man hat uns am langen Arm mehr oder weniger verhungern lassen, ne? Also man hat uns dann ein halbes Jahr irgendwie noch gegeben und dann war das aber auch vorbei. Das war so ein sukzessives Verhungern lassen und dann irgendwann war es vorbei. Und das war also mit den Hörern, mit denen wir ja da immer auf Augenhöhe auch in der Zeit gesendet haben, die dann plötzlich wirklich keinen Sender mehr hatten, der mit ihnen auf Augenhöhe war. Das war wirklich für uns auch wirklich sehr, sehr traurig und hat uns sehr, sehr betroffen gemacht, weil wir ja nichts dagegen unternehmen konnten. Wir haben sehr viel versucht, dagegen zu unternehmen, gemeinsam mit den Hörern und Hörerinnen. Aber dann irgendwann war es eben zu spät.
Mhm. Dann vielleicht auch einfach nochmal mit Blick auf die Wiedervereinigung. Was hat der Westen versäumt? Was hat er den ostdeutschen BürgerInnen eventuell auch da kulturell abgesprochen oder wo hat er sie gekränkt?
Es ging eigentlich darum, also gar nicht darum, dass irgendwie dieses Programm, also es gab ja diesen Rundfunkstaatsvertrag, danach sollte eben der komplette DDR-Rundfunk abgewickelt werden, der berühmte Artikel 36 und so. Es ging ja aber gar nicht darum, das zu beklagen, sondern es ging darum, dass es einen Jugendsender gibt, der gerade im Osten Deutschlands unglaublich wichtig war für die jungen Leute und nicht nur im Osten, sondern wir hatten ja auch so im Grenzgebiet, das wissen Sie dann vielleicht ja auch, also so Hannover, Nürnberg, also alles, was so an der Grenze lag, unglaublich viele Hörer, die da sich auch solidarisiert haben. Also eine Chance hätte es gegeben, dieses Jugendradio, diese Idee dieses Jugendsenders wirklich bundesweit zu verwirklichen. Und diese Idee oder diese Chance wurde einfach nicht ergriffen. Und das ist eigentlich schade und das hat uns nicht gekränkt und die Hörer auch nicht gekränkt, sondern natürlich zu Recht Unverständnis hervorgerufen.
Mhm. Gibt es etwas aus der Zeit, das Sie auch heute noch in sich tragen, das Sie geprägt hat, mit dem Sie sich identifizieren?
Naja, ich glaube, ich habe vorher, also das kann ich jetzt nur für mich sagen, ich habe vorher und nachher nie so Radio gemacht, wie ich das damals in der Zeit zwischen 89 und 91, 92 gemacht habe. Also so wirklich mit offenem Visier, wie man so schön sagt, und dem Gesicht zum Volke, ja, um es mal ein bisschen pathetischer auszudrücken, aber das war ja damals auch so ein Motto, Radio zu machen und zu den Leuten zu gehen und mit ihnen, wie ich schon gesagt habe, auf Augenhöhe zu senden. Das machen wir zwar heute auch, aber das war damals noch so ein ganz fast anarchisches Radiomachen. Also weil wir wirklich nicht wussten, was am nächsten Tag passieren würde. Also weder in der Gesellschaft noch in unserem Radio. Und so haben wir Radio gemacht und das lässt sich nicht nochmal wiederholen. Und das war wirklich ein toller Zustand, in dem wir uns befunden haben, so unsicher er auch gewesen sein mag.
Zwischen den Jahren beschäftigen wir uns heute mit einer Kompressor 64 Deluxe-Ausgabe als Podcast. Wir schauen auf die Historie des DDR-Jugendradiosenders DT64. 1964 gegründet, wurde er vor allem zur Wendezeit zu einem wichtigen Medium, das für unabhängigen und kritischen Journalismus stand. Die drohende Abschaltung führte zu großen Protesten und auf genau diesen Kampf wollen wir im Speziellen schauen. Wie hat sich der Sender gegen das Ende verteidigt? Wie haben Sie Ihre Proteste organisiert? Und das mit Heiko Hilker. Er leitet das Dresdner Institut für Medienbildung und Beratung.
Es war immer mein ganz großer Traum, bei DT64 zu arbeiten und in der wilden Wendezeit war das dann auch möglich. Ich kam da hinein, mitten in diesen Umbruch und empfinde das heute noch als die wichtigste Zeit in meinem gesamten Berufsleben. Vor allem, weil es so eine Nähe gab, so eine Übereinstimmung mit den Hörern und Hörerinnen, also mit dem Publikum. So eine Nähe habe ich dann nie wieder erlebt. Ich denke, es lag auch daran, dass wir ja alle gemeinsam in diesen Monaten gelernt haben, in kurzer Zeit, was ist überhaupt demokratischer Journalismus? Wie stellt man kritische Fragen, wie analysiert man kritisch, wie spiegelt man das wieder, wie spiegelt man auch unterschiedliche Standpunkte wieder. Also das war so ein Learning by Doing mit den Leuten zusammen, mit unseren Hörern und Hörerinnen. Und das war letztlich ja dann auch die Grundlage für mein gesamtes weiteres Berufsleben. Also diese Erfahrung, die ich bei DT64 gemacht habe, die haben mich tief geprägt bis heute.
Ja, Erinnerungen von Knut Elstermann, Kino und King Knut bei Radio 1, eine Moderationspersönlichkeit des damaligen Senders DT64, der vor allem auch mit seiner Dialektik stark den Sender geprägt hat. Zu Gast ist Heiko Hilker. Er hat nicht bei DT64 gearbeitet, sondern ist durch die Arbeit um den Erhalt des Senders zur Medienpolitik gekommen. Er ist Mitglied im Rundfunkrat des MDR und leitet das von ihm gegründete Dresdner Institut für Medien, Bildung und Beratung. Hallo und herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Das DT steht ja für Deutschlandtreffen der Jugend. Was waren das für Treffen und wieso ist aus diesen Treffen dann ein Radiosender entstanden? Ein, ja, ich habe irgendwo gelesen, ein Vulkanausbruch, eine wundervolle Geburt.
Es gab 1964 ein Deutschlandtreffen, da sollte oder ist die Jugend aus Ostdeutschland und Westdeutschland aus der DDR und der BRD zusammengekommen in Berlin. Und es gab die Idee, zu diesem Treffen eine Art Live-Radio zu machen. DT64 sendete dann 99 Stunden rund um die Uhr vom 15. Mai bis zum 18. Mai. Und die Reaktion auf das Programm, wo auch zum Beispiel die Beatles gespielt wurden, sehr viel live gemacht wurde, Live-Berichterstattung von verschiedenen Punkten, auch von der Spree von einem Boot aus war, hat dazu geführt, dass dann darüber diskutiert wurde, doch ein eigenes Jugendprogramm zu machen. Und kurze Zeit später, ich glaube, es war am 29. Juni 1964, ging dann DT64 erstmalig auf Sendung. Damals 2 Stunden, wenige Jahre später wurden es dann 3 Stunden im Rahmen des Berliner Rundfunks. Mhm. Von 16 bis 19 Uhr sendete das Programm und in den 80er Jahren wurde das Programm dann entsprechend ausgedehnt. Der Hintergrund war damals die Partei- und Staatsführung, auch die FDJ hat festgestellt, dass viele Jugendliche die DDR-Medien nicht mehr nutzen. Und man überlegte, wie man die DDR-Jugendlichen über DDR-Medien wiederum erreichen kann. Es gab beim Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig dann eine Arbeitsgruppe, die so eine Art Programmkonzept entwickelt hat. Zum Beispiel wurde dann Erich Honecker Staats- und Parteichef genannt. Davor mussten alle Funktionen bei den anderen Radioprogrammen genannt werden. Aber das Wesentliche war zum einen, dass gesagt wurde, spielt viel Musik, spielt viel jugendliche Musik, spielt auch viel nicht-ostdeutsche Musik und spricht damit das Publikum an. Und das andere waren dann Musikspezialsendungen, die eingeführt worden sind.
Ja, da haben Sie jetzt mehrere Aspekte aufgemacht. Die DDR-Führung war ja zumindest zu Walter Ulbrichts Zeiten keine Anhängerin der Beatmusik. Und auch Honecker, Sie haben es gerade erwähnt, hat auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED DT64 kritisiert. Was hat denen nicht gepasst?
Nach 1963 ging es los, gab es so eine Art kulturellen Aufbruch in der DDR. Es gab so eine Art kulturelle Öffnung, das betraf sowohl den Film. Es wurden ja dann auch in der Folge 1965 mit dem ZK-Plenum Filme verboten. Zum anderen hat diese Öffnung, diese kulturelle Freiheit offensichtlich nicht gepasst. Die Jugend war nicht mehr beherrschbar geworden. Es gab von vielen Seiten auch Kritik an dem Sozialismus, aber nicht in dem Sinne, wir wollen das Land abschaffen, wir wollen eine Vereinigung, sondern es gab auch starke Diskussionen darüber, inwieweit man den Sozialismus verändern, verbessern könnte. Und offensichtlich war diese Art von Diskussion der Parteispitze nicht mehr genehm, weshalb man dann dort entsprechende Veränderungen sowohl in der Filmlandschaft als auch im Medienbereich wiederum einzog.
Mhm. Und Sie haben auch gerade davon gesprochen, dass es auch einen Anteil an westlicher Popmusik gab. Wie hat sich denn DT64 im Laufe der 25 Jahre in der DDR gewandelt?
Es hat sich einerseits dadurch gewandelt, dass die Sendezeit sich sehr stark ausgeweitet hat. Zum Anfang waren es 3 Stunden, zum Schluss waren es, glaube ich, 20 Stunden Programm, das man gemacht hat. Dieses Programm hatte dann zum Schluss also auch Ansätze eines Programms, wie es auch, sage ich mal, jenseits der Grenze zu vernehmen war, mit einem Tagesprogramm, Tagesbegleitprogramm. Aber es gab dann abends ganz viele Wort-Spezialsendungen, aber auch Musikspezialsendungen. Also zum Beispiel so eine Sendung Tendenz Hardbeat bis Heavy, wo es um die Heavy-Metal-Szene ging. Oder auf der anderen Seite die neuen Bands, also Feeling B und andere, wurden von Lutz Schramm in einer entsprechenden Sendung präsentiert. Es wurden dort auch die Konzerte angesagt. Also das heißt, eine Szene wurde miteinander verknüpft. Die spielten ja nicht in den Großstädten, sondern eher im ländlichen Raum, diese Bands. Und zum Weiteren war ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dieses DDR-Jugendprogramms, dass auf die Musik nicht draufgeredet wurde. Wissen Sie warum? Damit man mitschneiden konnte.
Genau, das hatte auch einen speziellen Namen, richtig?
Also im Programm nicht, aber es gab noch eine weitere Sendung, die hieß Duett, Musik für den Rekorder. Ich glaube, die sendete dann täglich auch auf dem Berliner Rundfunk von 15 bis 16 Uhr. Und da wurden immer jeweils 25, 30 Minuten eine Seite einer LP gespielt. Das heißt, wenn die Purple eine neue Platte rausgebracht hatte und die erworben wurde, konnte man an dem Montag der ersten Woche die A-Seite mitschneiden und am Montag in der darauffolgenden Woche die B-Seite. Natürlich war diese Sendung gemischt mit Ost- und Westdeutschen Angeboten.
Also definitiv ein Sender, mit dem sich eine komplette Jugend mit identifiziert hat. Wir kommen gleich auch auf den Kampf zu sprechen, aber der hat sich auch schon angedeutet, zur Wendezeit 89, 90. Wie hat sich da der Sender verändert oder wurde verändert?
Ja, man muss dazu sagen, obwohl das Programm anders war als die anderen Programme der DDR, hat sich nicht die Masse der Jugendlichen mit DT64 identifiziert. Die Identifikation kam vor allen Dingen im Herbst 1989. weil DT64 das erste Programm war, das live von den Montagsdemonstrationen berichtete. Weil DT64 das erste Programm war, das seinen Intendanten selbst wählte und von alleine angefangen hat, Programm zu machen. Ein Programm, wo man die politischen Probleme, die damals waren, erst noch in der DDR, aber dann auch in der Wendezeit aufgegriffen hat, vor Ort gegangen ist, mit den Betroffenen diskutiert hat, Politikerinnen und Politiker zur Rede gestellt hat und vom Prinzip die Veränderungen, die es 1989, 90, aber auch noch 91 gab, gemeinsam mit dem Publikum begleitet hat. Also die Interessen von Jugendlichen aufgegriffen hat, sie thematisiert hat, zum Teil auch Sprachrohr war, sie an die Politikerinnen und Politiker herangetragen hat und dann die Reaktion wieder gespiegelt hat und an die Jugendlichen herangetragen hat. Und zum anderen müssen Sie ja sehen, dass das in der Zeit für jemanden, der in der DDR groß geworden war, alles neu war. Betriebe sind pleite gegangen, man ist in die Arbeitslosigkeit gegangen oder man suchte neue Studienrichtungen, weil die eigene Studienrichtung eingestellt wurde. Und in dieser Phase war DT64 auch ein Alltagsbegleiter. Man könnte sogar sagen, es hat tausende Sozialarbeiter ersetzt, weil es durch die Art und Weise des Programms, durch die Thematisierung dieser Probleme, auch dadurch, dass Hörerinnen und Hörer mit ins Programm reingenommen worden war, diesen Prozess ständig begleitet hat. Und so wie die Hörerinnen und Hörer in dieser neuen Gesellschaft, in dem Vereinigten Deutschland gelernt haben, wie die Gesellschaft funktioniert, so hat es auch das Programm. Und es hat das mit faktisch vermittelt.
Da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein, vor allem auch um die Proteste und wie vor allem protestiert wurde in unserer Deluxe-Sendung hier mit Heiko Hilker.
Also hier spricht Irina vom Freundeskreis DT64 in Erfurt. Wir haben bereits 4000 Unterschriften gesammelt und wir rufen alle in Thüringen auf, dieser Unterschriftenaktion zu folgen. Wir versammeln uns das nächste Mal am 25.09. um 19.30 Uhr in der Esbachstraße 3a. Auch aus anderen Kreisen sind Interessenten willkommen.
DT64 Power von der Eastside.
Und im Gespräch haben wir Heiko Hilker. Er leitet das Dresdner Institut für Medienbildung und Beratung und war 1993 Projektleiter bei der Aufarbeitung der Geschichte der DDR-Jugendmedien. Und er weiß einfach alles über DT64. Sie haben hier gerade diesen Jingle gehört, den Power von der Eastside-Aufruf aus Erfurt. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf, wenn Sie das hören?
Es war eine spannende Zeit, vor genau 30 Jahren, muss man ja so sagen, weil die Freundeskreise, die Bewegung um DT64 entstand ja im Wesentlichen im Herbst 1991 und jetzt genau um diese Zeit, also wenn ich jetzt genau 30 Jahre zurückgehe, am 27. Dezember, da saß ich mit, glaube ich, 50 anderen Jugendlichen in der Brandenburger Staatskanzlei, die wir zu dem Zeitpunkt besetzt hatten, weil immer noch nicht klar war, ob DT64 in Brandenburg weiter gesendet wird. Und wenn man sieht, was damals passiert ist, also der erste Freundeskreis gründete sich im Mai 1991 in Chemnitz, in Dresden, also ich studierte damals in Dresden, gründeten wir den Freundeskreis im Juni desselben Jahres und fingen dann an, mit Unterschriften zu sammeln. Also ich hätte nicht geglaubt, dass wir einerseits so viele Leute gewinnen, die Unterschriften sammeln, so viele Leute finden, die zu Demonstrationen gehen, bundesweit in Ost und West. Es gab ja auch entlang der ost-westdeutschen Grenze 30 Freundeskreise, sich so viele für dieses Programm einsetzen. Und dass es dann sogar noch gelungen ist, kurz vor Schluss einen Teil des Programms zu erhalten, war einer der ersten Siege in der Nachwendezeit für eine demokratische Bewegung, die aus der DDR heraus entstanden ist.
Wir machen ja heute auch den Kompressor 64 Deluxe, vor allem um an die Proteste gegen das Ende von DT64 zu erinnern. Wann hat er für Sie begonnen? Wann sind Sie dazu gekommen?
Die erste Auseinandersetzung war schon ein Jahr eher. Das war, ich glaube, am 7. September 1990. Da wurde außerhalb von Berlin und Brandenburg auf die Frequenzen von DT64 das Programm von RIAS 2 geschaltet. Also in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und auch Thüringen. Und ich studierte ja damals in Dresden. Und es gab dann einen Aufruf, vor den Kulturpalast in Dresden zu ziehen. Und da waren dann über 2000 Leute. DT64 kam auch vorbei. Wir besetzten die Hauptstraße dort, die Ernst-Thälmann-Straße, wobei die Straßenbahn ließ man noch durchfahren. Und einen Tag später, auch aufgrund der Proteste, wurde diese Entscheidung zurückgenommen. Allerdings nicht nur aufgrund der Proteste, sondern auch der damalige Medienminister Müller war von diesem Coup auch überrascht und drehte das gesamte Programm zurück.
Mhm. Nach massiven Protesten von HörerInnen wurden am nächsten Tag wieder alle Frequenzen an DT64 zurückgegeben. Und wir haben auch da einen Ausschnitt, in den hören wir jetzt mal rein.
Lutz, und du musst uns natürlich erzählen, was da jetzt läuft, denn Andreas, wir sind ja nun mal Radio.
Andreas, das kann man nicht beschreiben. Hier knallen die Sektkorken und die Leute freuen sich. Die Leute freuen sich einfach. Es wird angestoßen auf die Wiedergeburt von Jugendradio.
Tja, also offensichtlich hat auf jeden Fall auch das Publikum, die Community, eine enorm wichtige Rolle gespielt. Das Jahr 91 markiert noch nicht das Ende von DT64, aber schon den Anfang vom Ende, oder wie würden Sie das Jahr, vor allem das Jahresende von DT64 einordnen?
Im Nachgang kann man es so darstellen, dass das das Anfang vom Ende war, wobei das Anfang vom Ende war eigentlich der Einigungsvertrag, weil der das vorgegeben hat. Der hat ja formuliert, dass die Medien der DDR, der Rundfunk der DDR entweder zu privatisieren ist oder in öffentlich-rechtliche Strukturen überführt werden kann oder eben einfach aufgelöst ist. Und da hat DT64 nicht reingepasst. In der Zeit damals war es für uns ein unheimlicher Sieg, als zum 31.12. das Programm fortgesetzt wurde, weil das hätten wir im September, im Oktober, im November noch nicht zu glauben gewagt, weil alle politischen Verantwortlichen haben sich dagegen ausgesprochen und wir sind so wie gegen eine Wand gerannt. Also Sie müssen sich das vorstellen, Sie haben 300.000 Unterschriften, Sie haben 20.000 Leute bei einer Demo, Sie haben bundesweite Demos zu diesem Programm. Sie diskutieren mit Politikern auch bei Besetzung von Staatskanzleien und alle sagen, ja, das Programm ist wichtig und wir gucken mal was, aber der Ball wird immer nur weitergereicht. Und von der Warte aus muss ich sagen, haben wir den 31.12. erstmal als Sieg gesehen, gleichzeitig aber gemerkt, weil ja das Programm im Mecklenburg-Vorpommern abgeschaltet wurde. Mhm. In Brandenburg wurde gesagt, wir machen ein eigenes Jugendprogramm beim OAB mit Rockradio B, war schon das Gefühl da, wir müssen auf Dauer kämpfen und es wird wahnsinnig schwierig werden, das Programm so zu erhalten, wie es unseren Vorstellungen entsprach.
Ja, Sie haben es gerade erwähnt. Also ich formuliere das jetzt mal ein bisschen pathetisch. Das Sterben war ein langsames, auch vor allem mit der Silvestersendung 1991, wo sich Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet hat. Wann hatten Sie das Gefühl, dass es vorbei ist?
Also das Gefühl wurde mir Mitte 1992 so richtig klar. Im Juni 1992 wurde das Programm auf Mittewelle umgesiedelt, muss ich mal sagen. Damit war es noch wesentlich weniger zu empfangen, auch in wesentlich schlechterer Qualität. Das Programm war auch musikalisch gar nicht mehr so zu machen, wie es vorher war, weil ja die Mittewelle auch stärkere Störgeräusche hat. Und dann deutete sich auch schon an die Satellitenausstrahlung und die Ankündigung vom MDR, dann Ende 1992 es in Sputnik umzubenennen und über Satellit eben auszustrahlen. Und da war klar, das Programm geht in eine andere Richtung.
Ich habe bei DT64 alles lernen dürfen, als Quereinsteiger, als studierter Theaterwissenschaftler, was universell als Handwerkszeug heute noch nützlich ist. Also moderieren, Sendungen strukturiert bauen, im Studio mixen und dabei immer an die Zuhörerschaft denken. Das bis heute Einmalige ist nämlich der besonders starke Kontakt zur Zielgruppe, also schon zu DDR-Zeiten. DT64 war schon Social Media, bevor der Begriff erfunden wurde.
Haben Sie ihn erkannt?
Das war Jörg Wagner, der Moderator des Radio 1 Medienmagazins vom RBB.
Richtig, genau. Erinnerung von Jörg Wagner hat damals auch bei DT64 im Jugendradiosender der ehemaligen DDR moderiert. Und Sie hören unsere Kompressor 64 Deluxe-Ausgabe. Wir erinnern und beschäftigen uns eine Stunde mit dem ostdeutschen Jugendradiosender und erinnern vor allem an seinen Kampf gegen das Ende vor 30 Jahren. Im Gespräch weiterhin Heiko Hilker, leitet das Dresdner Institut für Medienbildung und Beratung. Jörg Wagner hat es gerade in seinen Erinnerungen gesagt, DT64 war Social Media, bevor es Social Media gab, also durchaus auch progressiv. Er hat alles da von dem Sender gelernt, was man lernen muss als Moderator. War der Sender seiner Zeit eventuell auch voraus? Also definitiv findet man ihn heute nicht mehr in dieser Form, aber hätte man sich vielleicht auch aus westdeutscher, arroganter Sicht eine Scheibe von abschneiden können?
Nicht nur eine Scheibe. Ich glaube nicht, dass das Programm seiner Zeit voraus war, sondern es hat genau in seine Zeit gepasst. Genau deshalb gab es ja so viele, die sich für den Erhalt des Programms eingesetzt haben. Und für mich nähert es sich das Programm dieser Brechtschen Radiotheorie. Also, dass der Sender nicht nur sendet und andere empfangen, sondern auch, dass die Empfängerinnen und Empfänger dazu gemacht werden, dass sie auch senden können. Es hieß nicht, dass die Freundeskreise Programm gemacht haben. Ja, DT64 hat auch über die Aktionen berichtet. Ja, DT64 hat auch Themen von den Hörerinnen und Hörern aufgenommen. DT64 ist sogar dann 1991, 92, 93 noch einen Schritt weitergegangen mit der damaligen Mannschaft. Wir hatten einen Hörerclub, da waren über 5000 Leute drin. Die haben einen Mitschnittservice organisiert. Also ich hatte ja schon gesagt, DT64 ging dann auf Satellit, aber nicht jeder hatte eine Satellitenantenne. DT64 war eine Zeit lang auf Mittelwelle, aber nicht jeder konnte das Programm hören. Das heißt, bei uns in Dresden gab es Leute, die die Sendung mitgeschnitten haben und dann den anderen außerhalb des Empfangskreises, die das Programm also nicht hören konnten, diese Kassetten geschickt haben. Aber sie haben nicht nur diese Kassetten verschickt, sondern es gab auch Hörertreffen. Wir sind dort in Jugend-Freizeiteinrichtungen gefahren, nach Schneeberg erinnere ich mich oder auch in die Richtung nach Annaberg. Da waren 300, 400 Leute, die mit den Macherinnen und Machern des Programms diskutiert haben. Tagsüber über das Programm, aber auch über, wie entwickelt sich die Gesellschaft, welche Probleme hat man. Und abends gab es Konzerte, da hat man einfach zusammen Musik gehört und über andere Dinge diskutiert. Also es war so eine Art Geben und Nehmen, es war ein Austausch. Und deshalb kann ich das nur bestätigen, was Jörg Wagner war. Es war ein soziales Netzwerk in Zeiten, als es nicht soziale Netzwerke gibt, wie man sie heute versteht. Aber aus meiner Sicht müsste genau so auch ein Medium funktionieren. Und ich bedauere es ganz stark, dass eben diese Ansätze, die es damals gab, mit dem Publikum zu agieren. Und da war ja DT64 nicht das Einzelprogramm. Das betraf auch die Jugendschiene 1199 im DDR-Fernsehen, es bedarf auch andere DDR-Medienangebote. Das DDR-Fernsehen, es hatte zum Teil Reichweiten von 30, 35, 40%, einen ziemlich langen Zeitraum, eben weil es mit dem Publikum sich ausgetauscht hat, dort Dinge aufgenommen hat und die wiederum dann gespiegelt hat für das Publikum. Und das ist leider verloren gegangen in der Zeit, weil eben bundesdeutsche Strukturen auf Ostdeutschland einfach erweitert worden sind.
An der Stelle würde ich gerne einhaken, spekulative Frage. Wäre das Verhältnis zwischen Ost und West ein besseres heute, wenn DT64 überlebt hätte?
Das ist ganz schwierig, weil ich glaube, ein Medium verändert nicht allein ein Land, aber es wäre vielleicht ein anderes, weil auch damit die Medien, vielleicht auch andere Medien anders agiert hätten. Es war ja ziemlich schnell so, dass man von der Art und Weise, Probleme aufzugreifen, weggekommen ist und einfach nur noch ein Abbild dessen geliefert hat, was in der Gesellschaft passiert. Also die Medien haben diese gesellschaftsgestaltende Funktion dann nicht mehr gehabt, auch diesen Anspruch nicht mehr gehabt, es entsprechend das Programm zu gestalten. Und ich glaube, mit so einer Power von der Eastside, die DT64 hatte und die auch die anderen Medien hatten. Also man muss ja auch sehen, dass die anderen Radiosender und Fernsehsender abgewickelt worden sind, dass die große Mehrzahl der neu gegründeten Zeitungen eingestellt werden mussten, weil sie sich auf dem Markt nicht behaupten konnten, weil einfach die D-Mark dort gewirkt hatte und die nicht genug Geld in der Hinterhand hatten, um dort Schritt in die deutsche Einheit dort dann zu schaffen. Also ich glaube, dass nicht allein mit DT64, aber mit einem Mediensystem, das diesen Anspruch hatte. Also es gab ja damals auch Redakteursstatute, es gab große Freiheiten für die Redakteurinnen und Redakteure. Wenn man das übertragen hätte, und zwar nicht bloß auf die ostdeutschen Medien, sondern auf das gesamtdeutsche Mediensystem, dass dann die Bundesrepublik heute anders aussehen würde.
DT64 bleibt ein Stück Kulturgut. Ich finde, wir verabreden uns einfach direkt für nächstes Jahr wieder, um nochmal über diese Kostbarkeit zu sprechen. Ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Mehr Kompressor-Inhalte gibt's natürlich in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.